Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog It Right Podcast und du willst ja heute wissen, warum gut gemeinte Tipps bei Hundebegegnungen oft nichts bringen? Dann bist du genau richtig. Wir sind in Folge 137 und wir steigen direkt rein, denn du kennst es bestimmt, dir rutscht dein Herz in den Schlüpper. Du siehst den anderen Hund. Okay, ruhig bleiben. Einfach Bogen laufen. Jutta aus dem Hundepark, die mit dem Jack Russell Terrier, die meinte doch, lauf einfach einen großen Bogen, das geht dann schon. Also wechselst du mal schön die Straßenseite, du machst diesen großen Bogen. Dein Hund sieht den anderen Hund trotzdem und flippt komplett aus. Spannung auf der Leine, springt nach vorn, kannst ihn gerade so halten. Alle gucken schon. Ja, super, schon wieder, dankeschön. Und du denkst dir, ich habe doch genau gemacht, was Jutta gesagt hat. Warum klappt das bei den anderen und bei uns nicht? Und warum hat eigentlich jeder Hinskunst so einen Tipp für mich? Und warum helfen die überhaupt so selten? Und genau darüber sprechen wir heute. Denn andere Menschen haben viele Tipps. Ich habe auch Tipps. Aber oft helfen die dir dann vielleicht gar nicht. Denn Tipps gibt's ganz schnell von allen Seiten, von überall. Auf Instagram, in Stories, in Reels, von der Frau im Park, von deinem Nachbarn, von Menschen, die du kennst und die sind so, jo, mach einfach einen großen Bogen, bleib einfach ruhig, dann bleibt doch dein Hund ruhig. Ach, du musst einfach echt mal konsequenter sein. Mann, der merkt doch sofort, wenn du unsicher wirst. Ach, setz dich doch einfach mal richtig durch. Und irgendwie klingt das im ersten Schritt so, ja, klingt irgendwie sinnvoll. Ist es aber meistens nicht und meistens funktioniert es auch einfach nicht. Denn mach einen großen Bogen. Klingt erstmal cool. Ist in der Theorie auch ziemlich sinnvoll, weil wenn du einen Bogen läufst, kannst du Abstand schaffen. Und Abstand zu schaffen bedeutet, dass dein Hund mehr Platz hat zum anderen Hund. Das kann Anspannung rausnehmen. Super. Nur, oft ist es ja so, dass Hunde dann schon, oder vielleicht dein Hund, den anderen Hund auf 100 Meter Entfernung schon sieht und vielleicht schon ausrastet. Dann bringt dir auch der Bogen vielleicht nichts. Vielleicht kannst du auch gar keinen Bogen laufen, denn dein Hund bräuchte den riesengroßen Bogen und es gibt's einfach nicht her. Und wenn es keinen Platz gibt und kein Ausweichen, keine Zeit, dann funktioniert das natürlich nicht. Auch wenn Bogenlaufen natürlich sonst eine coole Idee ist. Dann dieses Thema, yo, bleib einfach ruhig, ey, dann ist doch dein Hund entspannt. Klar, wenn du ruhig bist oder entspannter bist, dann kannst du klarer denken, kannst deinem Hund besser helfen, kannst zugreifen auf Sachen, die du gelernt hast. Du kannst dich vielleicht an was erinnern, was du ja in der Podcast-Folge gehört hast. Aber wie zur Hölle sollst du ruhig bleiben, wenn dein Hund dich fast zu Boden reißt? Und wenn du gar nicht mal weißt, was du tun sollst und dich komplett hilflos fühlst, wenn dein Kopf irgendwie komplett leer ist in dem Moment und du eigentlich fast schon an die Decke gehst, dann ist es super schwer, ruhig zu bleiben. Und selbst wenn du ruhig bleibst, flippt dein Hund wahrscheinlich trotzdem aus. Denn nur weil du ruhig bist, das reicht nicht. Dann der Punkt, ach, du musst mal konsequent sein jetzt hier mal so richtig, ne? Das ist nicht einfach nur ein sehr schlechter Tipp, das ist meistens auch ein gefährlicher Tipp. Denn was so durch die Blume gesagt wird, das ist eigentlich ein Code für, mach mal bitte deinem Hund Angst. Ne? Zeig ihm, wer der Chef, Chefin ist. Bring ihn einfach dazu, dass er sich nicht mehr traut zu bellen. Und das bedeutet, dass du deinem Hund so richtig Angst machen musst oder Schmerzen hinzufügen musst, damit er sagt, okay, die Angst oder die Schmerzen, die kommen könnten, wenn ich jetzt belle durch meinen Menschen, die sind viel schlimmer als dieser andere Hund. Und da musst du dann schon meistens eine ordentliche Schippe drauflegen und dann, ja, einfach Gewalt anwenden. Klar, dein Hund wird dann vielleicht ruhig sein, er hat keine andere Wahl, ne, aus Angst oder Angst vor Schmerzen, wird er sagen, okay, ich lasse das jetzt. Aber was macht das denn? Also, deinem Hund geht's schlecht, du sorgst dafür, dass es deinem Hund schlecht geht und dein Hund macht eigentlich nur noch schlechtere Erfahrungen mit anderen Hunden. Denn wenn andere Hunde auftauchen, ist das ja potenziell auch fast eine Garantie dafür, dass du deinem Hund Gewalt antun wirst. Und dann sagen wir alle, ja, aber so meinen wir das nicht, man muss ja nur so ein bisschen, nee Leute, nur so ein bisschen ist auch Gewalt. So, und das macht die Beziehung kaputt, das macht deinen Hund kaputt und sie sorgt auch dafür, dass es dir eigentlich schlechter geht. Weil wenn du diesen Podcast hier hörst, dann möchtest du, dass es deinem Hund gut geht und dass ihr eine gute Beziehung zueinander habt. Und in einer guten Beziehung, da reflektieren wir, was Gewalt ist und minimieren sie. Und im besten Fall nutzen wir sie nicht. Und deswegen machst du sowas bitte nicht. dann auch der Punkt, der merkt das sofort, wenn du unsicher wirst, klar, und dann flippt er aus oder was. Es gibt keine tausend anderen Gründe, warum dein Hund ausflippt, gibt's bestimmt. Das ist genau dieselbe Kerbe wie, du musst dich einfach mal entspannen. Ne? Du bist schuld, dass dein Hund ausrastet. Weil du zu unsicher bist, rastet dein Hund aus. Weil du nicht entspannt genug bist, rastet dein Hund aus. Wir haben keinen Bock auf diese Schuldsachen. Hör dir mal Podcast-Folge 136 dazu an, da gehe ich da auch nochmal drauf ein. Lass dir sowas nicht einreden. Du kannst auch unsicher sein, alles läuft gut. Du kannst unsicher sein, alles läuft schlecht. Und wenn du total sicher bist, läuft es vielleicht auch mies. Davon hängt es nicht ab. Dann kommen wir doch mal zu, setz dich doch einfach mal durch. Jo, kannst du genauso beantworten wie mit, hier sei doch mal einfach konsequent. Was bedeutet denn das bitte genau? Was soll ich jetzt genau machen? Was passiert da mit deinem Hund? Und wenn er eigentlich irgendwie Angst bekommen soll, um das zu unterlassen, das falsche Verhalten, Anführungszeichen, das Anbellen von anderen Hunden, dann, hat das eher schlechte Auswirkungen auf die nächsten Hundebegegnungen. Denn wenn du solche Tipps bekommst und sie nicht umsetzen willst oder kannst, dann fühlst du dich oft, wenn du die bekommst, einfach auch ein bisschen so, als hättest du versagt und einfach schlecht. Weil du hast das ja irgendwie nicht im Griff, ne? Es gibt ja so viele tolle, coole Tipps da draußen und wenn du die nicht umsetzen kannst, dann bist wahrscheinlich du das Problem und das, ist aber nicht so. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier nochmal anschauen, denn es geht ja nicht nur um diese komischen Tipps, die du bekommst. Warum klappt das denn nicht? Warum klappt es nicht, dass auch ein Tipp, der vielleicht theoretisch total sinnvoll wäre, wie mach einfach ein bisschen Abstand durch einen Bogen, dann kommt dann schon klar, warum das nicht funktioniert bei allen Hunden oder nicht immer funktioniert oder bei dir vielleicht auch noch nie funktioniert hat. Selbst wenn du es schaffst, einen Bogen vielleicht zu gehen. Denn was steckt denn wirklich hinter dem Verhalten deines Hundes? Denn du hast bestimmt auch mal schon gedacht, aber der flippt ja gar nicht immer so doll aus oder flippt vielleicht nur bei manchen Hunden so aus und manchmal denkst du dir so, warum jetzt? Denn Verhalten ist nicht einfach nur da oder nicht da. Verhalten wird ja beeinflusst von ganz, ganz vielen Dingen. Ganz, ganz viel, was so drumherum im Leben deines Hundes passiert. Was dein Hund schon vorher erlebt hat, also welche Erfahrungen er gemacht hat, wie es ihm körperlich geht, wie er geschlafen hat, ob er gerade frustriert war, was ihn gerade so stresst, ob er sich sicher fühlt, was er gegessen hat. Alles spielt irgendwie ein bisschen mit rein. Und natürlich auch du und was er von dir erwartet, was du in so einem Moment machst. Deswegen wäre es ja auch schlecht, wenn du nicht nett zu deinem Hund bist. Und es gibt da so ein Bild, was ich sehr, sehr gerne nutze, so ein Vergleich, weil es das Ganze greifbarer macht. Und zwar das Bild von einem Regenfass. Und stell dir mal vor, dass dein Hund so ein Regenfass hat, also so ein inneres Regenfass und das beschreibt das, was dein Hund an Stress ab kann, was er aushalten kann. So, und in dieses Regenfass kommen diese Stressoren rein und die fühlen sich immer ein bisschen mehr. Und die Stressoren sind vielleicht, irgendwas mini-kleines, was so ein bisschen halt stresst und das ist vielleicht so ein kleiner Nieselregen und ein bisschen was tropft halt in dieses Regenfass rein, ne? Oder es ist irgendwas Krasses. Zum Beispiel der Hund, der deinem Hund entgegenkommt. Und das ist der absolute Erzfeind. Und dann ist das natürlich kein Nieselregen, dann ist das eine ganze Gießkanne, die da vielleicht ausgekippt wird. Oder so ein Monsunregen, der das Regenfass komplett voll macht. So. Und alles ist verschieden. Es gibt verschiedene Stressoren. Manches stresst sehr, manches weniger. Mit manchen kann dein Hund vielleicht schon besser umgehen. Für manches hat er Strategien, für manches nicht. Und mit dem, womit er nicht gut umgehen kann, was ja unangenehm ist, all das sind die Gießkannen, die richtig reingekippt werden. Und wenn dieses Fass voll ist, dann reicht natürlich ein einziger Tropfen, der noch dazukommt, damit es überläuft. Genauso was nennen wir im Hundetraining Trigger Stacking. Das ist das Stapeln von Stressoren. Und wenn die Stressoren Wasser sind, was man in das Regenfass kippt, dann ist es das. Und dann kommt plötzlich dieser eine Hund, der vielleicht zu viel ist oder der eine Hund macht irgendwas, was zu viel ist. Und dann ist das dieser letzte Tropfen, der das Fass so zum Überlaufen bringt. Und dann rastet dein Hund plötzlich aus. Und du denkst dir, gestern war das doch noch voll okay. Aber das stimmt eben nicht. Es war halt einfach schon vorher zu viel in diesem Fass drin. Und wenn wir jetzt uns schauen, wie kriegen wir denn Wasser aus diesem Fass wieder raus, dann müssen wir uns auch fragen, Hunde haben verschiedene große Regenfässer. Und wie groß das Fass ist, dieses Stressregenfass, was dein Hund hat, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hat genetische Komponenten, das hat was mit Erfahrung zu tun. Zum Beispiel ein Hund, der vielleicht wirklich sehr traumatische Sachen erlebt hat, da ist vielleicht das Fass schon die ganze Zeit fast voll. Oder es gibt Hunde, die haben vielleicht Traumatisches erlebt, aber die haben trotzdem ein Riesenstressfass. Und wir wissen nicht genau, woran liegt das jetzt. Dann kann es doch sein, dass dein Hund in einer Lebensphase ist, wo das Fass irgendwie fast schon am Anschlag immer voll ist. Und Stress baut sich einfach nicht so schnell ab, wie er sich aufbaut. Das heißt, es reicht manchmal nicht, dass dein Hund einfach mal eine Nacht drüber schläft. Manchmal braucht es viel länger, dass der Hund wieder ein leeres Stressfass hat. Und wenn dann eben wieder so Nieselregen kommt, dann läuft das Fass vielleicht schon wieder über. Und das ist total wichtig, dass du das im Blick hast und dass wir über sowas immer wieder sprechen und uns das anschauen, wenn wir mit Hunden trainieren, an Hundebegegnungen oder auch anderen, in Anführungszeichen, Problemverhalten. Und dann kommt ja auch noch dazu, und das vergessen wir immer so gern, Frustration löst auch Stress aus. Ja. Und wie oft sind unsere Hunde mal frustriert oder wie oft frustrieren wir vielleicht unsere Hunde bewusst, damit sie mit Frust besser umgehen können? Bringt meistens nicht so viel und schafft noch Stress. Das heißt, dieses Fass ist immer wieder voll. Und Leute, es geht nicht darum, dass dieses Fass leer ist. Wir können kein Leben führen, wo wir ein leeres Stressfass haben. Weil auch Sachen, die vielleicht ganz cool sind, wie zum Beispiel Spielen, kann Stress machen, wenn es ein bisschen körperlich anstrengender wird. Aber Kosten-Nutzen sind dann auf einem anderen Blatt. Und wenn wir ein bisschen im Blick haben, was dieses Fass füllt und wie voll es überhaupt ist, können wir das alles gut austarieren und mit einplanen. Und deswegen reicht es auch manchmal nicht, einfach zu sagen, jo, lauf doch einfach so einen Bogen und bleib halt einfach ruhig, dann wird das schon alles besser. Wenn dieses Fass von deinem Hund voll ist, dann bringt vielleicht das Bogenlaufen auch gar nichts mehr. Oder der Bogen müsste riesengroß sein, dass dein Hund den anderen Hund gar nicht mehr sieht. Und du brauchst immer Training und auch Strategien, die du einsetzt, damit das Regenfass nicht immer voller wird. Und deswegen schließen sich auch alle Sachen wie, setz dich doch mal durch, zeig ihm, dass das nicht geht, du musst ihm einfach nur mal zeigen, dass das nicht okay ist, eigentlich schon aus, weil die machen das Fass voller, Leute. Die machen immer das Fass voller. Und wenn wir Glück haben, kann unser Hund das irgendwie alles ein bisschen ab und geht unauffällig durchs Leben, aber dem geht's trotzdem nicht gut. Und deswegen müssen wir schauen, dass dieses Fass nicht überläuft. Und wir brauchen einen Umgang im Alltag und ein Training, was nicht dafür sorgt, dass das Fass extra voll wird. Und das heißt nicht nur, dass wir jetzt Sachen brauchen wie Vero, wir trainieren mit Belohnung oder mit Markersignal, sondern dass wir generell auch schauen, dass unser Hund ein Leben führen kann, wo das Fass nicht ständig voll ist. Und dass wir dem Hund zum Beispiel auch zeigen, wie er mit stressigen Situationen umgehen kann, ihm dabei helfen und klar, manche Sachen auch einfach sein lassen, wie zum Beispiel einen Umgang, der Stress macht. Wenn dieses Stressfass nämlich auch so voll ist, hast du nämlich auch das Problem, dass dein Hund überhaupt gar nicht ansprechbar ist und dass dein Hund sehr viel schwerer oder vielleicht sogar gar nicht in dem Moment auf gelerntes Verhalten zurückgreifen kann. Und die emotionale Selbstkontrolle, also dieses, hey, ich habe eine krasse emotionale Reaktion, oh, eigentlich könnte ich ja statt ausrasten mit meinem Menschen weitergehen. Ne, dieses Erinnern, ach, das ist eine andere Strategie, die haben wir schon mal geübt, das ist ja halt schon mal geklappt, das funktioniert dann nicht mehr so gut. Weil Impulskontrolle nicht mehr so gut wirkt, wenn das Gehirn gestresst ist. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Stressfass immer wieder auseinandersetzen. Und wenn du schon mal versucht hast, zum Beispiel so einen Bogen zu laufen und hast gesagt, okay, ich mache jetzt Abstand, ich atme tief durch, ne, ich mache das jetzt mit dem Hund und dann flippt dein Hund trotzdem aus und du denkst dir, ey, Alter, ich habe jetzt schon wirklich alles probiert, warum klappt das jetzt nicht? Dann musst du einfach mal schauen, dass du nicht nur so einzelne Tipps vielleicht umsetzt, sondern dass du generell vielleicht ein ganz anderes System nimmst, um Hundebegegnung zu trainieren. Und dass dir einfach klar wird, viele Situationen, die brauchen nicht nur irgendeinen kleinen Tipp, die brauchen einen anderen Kontext, ein anderes Timing, Vorbereitung, dein Hund braucht Support. Und all das hängt immer wieder auch zusammen mit dem Thema Stress. Und deswegen wäre es gut, wenn du schaust, dass du zum Beispiel mehr vorbereitest, statt irgendwie so einfache Sofortlösungen zu suchen wie so einen einfachen Tipp. Denn wenn du jetzt in eine Situation reingehst und erwartest, dass das alles läuft, aber dein Hund ist vielleicht gar nicht vorbereitet und du auch nicht, dann klappt das wahrscheinlich nicht so gut, ne? Es ist wie dieses Sprichwort, ein Mensch ins kalte Wasser werfen und dann irgendwie erwarten, jo, der Mensch kann jetzt einfach so schwimmen, nur weil du ihm gesagt hast, du musst halt schwimmen. Ja, okay. Wir wissen alle, irgendwann haben wir vielleicht mal schwimmen gelernt oder auch nicht. Und das war jetzt auch nicht so, dass wir es einfach gemacht haben, ne? Wenn wir Glück hatten, konnten wir uns über Wasser halten, wenn nicht, sind wir untergegangen. Training bedeutet nämlich auch nicht, yo, ich gucke mir jetzt persönlich einen Hund an, ich mache das jetzt einfach alles anders und das läuft sofort. Training bedeutet, dass du bestimmte Abfolgen, Verhaltensabfolgen mit deinem Hund übst, dass du Situationen systematisch aufbaust und angehst, auch Ablenkung systematisch einbaust und strukturiert einbaust, dass du auch deinem Hund hilfst, gute Erfahrungen zu machen. Dass du deinem Hund hilfst, durch eine Situation durchzukommen und zu merken, puh, das ging, ohne dass ich ausgeflippt bin. Training bedeutet auch, dass du die Körpersprache deines Hundes zum Beispiel lesen kannst, um zu wissen, okay, ab wann könnte es kippen? Ab wann braucht mein Hund mehr Hilfe? Ab wann braucht mein Hund mehr Abstand, bevor er überhaupt eskaliert? Und es bedeutet auch, dass du zum Beispiel erkennst, wie dein Hund Stress dir anzeigt. Und auch überhaupt zu erkennen, was Stress, Überforderung, Frustration auch bei dem Hund auslösen. Und zu schauen, wie du sie im Alltag mehr reduzierst, anstatt noch mehr davon reinzuholen durch deinen Umgang. Und wenn du all das gemacht hast, dann wird Bogenlaufen wahrscheinlich sogar ganz gut funktionieren. Aber ohne das wird es schwieriger sein. Zweiter Punkt ist dein Timing. Denn ein gutes Timing, da geht es jetzt gar nicht darum, wann belohne ich meinen Hund oder nicht, sondern das Timing, wann nutze ich denn so eine Maßnahme wie zum Beispiel Bogenlaufen, damit sie funktioniert oder nicht. Denn wenn du erst reagierst, wenn dein Hund schon auf 180 ist, was aber manchmal schwer ist, denn wenn dein Hund sofort auf 180 ist, hast du ja keinen Zeitraum, um zu reagieren, dann ist das aber natürlich zu spät. Und deswegen müssen eigentlich so Maßnahmen wie zum Beispiel Bogenlaufen oder auch den Hund ablenken oder irgendeine andere Form von Management ansetzen, bevor dieses Stressfass so überläuft, vielleicht in einer Situation, bevor der Hund ausflippt. Und das heißt, es wäre gut, wenn du zum Beispiel erste Anzeichen von Stress erkennst. Und wenn du auch weißt, was könnte denn noch helfen, damit ich das vielleicht ein bisschen hinauszögern kann. Wie kann ich meinen Hund, wenn er ausflippt, wieder helfen, wieder runterzufahren? Weil auch das ist etwas, wo wir im Training ansetzen können. Das vergessen wir nur oft. Wir wollen immer davor ansetzen, aber wir können auch danach schon was machen. Wie kann ich denn zum Beispiel systematisch Ablenkung einbauen und nicht so in so eine Situation reingeworfen zu werden, wo ich weiß, okay, das geht jetzt eh schief. Und diese Sachen sollten wir beachten, wenn wir solche Tipps umsetzen wie, jo, lauf doch einen Bogen oder lenk doch deinem Hund einfach mit Futter ab, dann passt das schon. Das geht nämlich alles nur so zusammen. Wir haben einen Online-Kurs zum Thema Easy Hundebegegnung ohne Training. Da geht es eigentlich nur um Strategien und Maßnahmen, die du brauchst, damit Hundebegegnungen schnell entspannter werden. Na, da gibt es jetzt nicht so einen, hier ist dein Schritt-für-Schritt-Plan für entspannte Hundebegegnung, weil das sehr individuell ist. Da geht es nur um so Tools und Maßnahmen, damit Hundebegegnungen schnell entspannter werden und auch langfristig entspannter werden. Und da gehen wir genau solche Sachen durch. Was kann ich machen, damit ich besser durch Hundebegegnungen komme? Wie kann ich das vorbereiten schon? Das sind halt super viele Sachen. Und wie kann ich auch Verhalten unterbrechen, gucken wir uns auch an. Weil das ist etwas, wo du ganz, ganz viel auch vorbereiten kannst, um dann mit einem Timing, was natürlich besser ist, diese Sachen auch zu nutzen. Und das hat einen großen langfristigen Effekt auch auf Hundebegegnungen, weil dein Hund macht ja bessere Erfahrungen. Dein Hund merkt, ey, ich krieg das hin. Du merkst auch, hey, wir kriegen das zusammen hin. Ihr spart wiederum Stress. Dadurch wird dein Hund im besten Fall sogar resilienter für andere Situationen. Und das ist langfristig, macht das total viel. Der nächste Punkt ist, dass du deinen Hund natürlich supportest, statt irgendwie einfach, ja, halt durch so eine Situation zu gehen. Das heißt, du kannst mit deinem Hund Werkzeuge geben und Sicherheit geben, damit er dann anders reagieren kann. Denn manche Sachen verpuffen halt nur so. Also einfach deinen Hund nur in einem Bogen laufen, ist halt auf Dauer, vielleicht wenn es funktioniert, ganz okay für den Alltag, ändert aber vielleicht nichts, wenn du nur das machst. Nur dem aus dem Weg gehst, daran, dass er sich mit Hunden auseinandersetzen kann. Aber das kommt drauf an, auch was du erreichen willst und was für euren Alltag wichtig ist und für euer Zusammenleben. Dann zum Beispiel auch den Hund, ich starr mich an, so Blickkontakt irgendwie einzufordern und so dran vorbeizugehen. Blickkontakt bin ich eh überhaupt kein Fan von, brauchen wir nicht, hat viele Nachteile. Ich möchte eher, dass der Hund zum anderen Hund guckt und sich damit auseinandersetzen kann. Blickkontakt ist was für, wir müssen jetzt vorbeigehen, so zum Ablenken. Aber wenn ihr das nur macht, dann wird dein Hund sich nicht auseinandersetzen können mit anderen Hunden, mit dem, was andere Hunden machen. Und wenn du mal wieder direkten Kontakt haben willst, seid ihr auch an einem Punkt, wo dein Hund das eigentlich nicht kann. Und deswegen muss man immer überlegen, wann sind solche Sachen hilfreich. Mach einen Bogen, hilft dir halt, wenn es räumlich passt. So, wenn du aber zum Beispiel mit deinem Hund trainierst, hey, es taucht dein Hund auf, du schaust dahin, du siehst den anderen Hund, bleib kurz stehen, warte ab. Wenn du das verstärkt hast, mit zum Beispiel Markersignalen, Belohnung, und dein Hund hält das länger aus, dann gibt dir das auf Dauer mehr Spielraum, weil dein Hund ist ansprechbarer, dein Hund hat eine bessere Emotion vielleicht sogar gegenüber anderen Hunden, weil da auch Gegenkonditionierung dabei ist. Und dann kannst du immer noch sagen, yo, jetzt checke ich mal ab, was wir machen. Bogenlaufen, zur Seite gehen, warten, einfach weiterlaufen, einen Seitenwechsel, was auch immer in der Situation gerade überhaupt möglich ist und geht. Oder du sagst gleich auch, hey, Kontakt ist vielleicht sogar möglich und wäre jetzt auch okay, weil der für den anderen Hund und für meinen passt das und für den anderen Menschen, dann geht das natürlich auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Sachen nicht so isoliert betrachten, sondern immer so im Gesamten und sowohl fragen, welches Verhalten will ich eigentlich haben und worauf will ich hintrainieren, aber Wie schaffe ich auch bessere Emotionen gegenüber anderen Hunden? Wie schaffe ich mehr Vertrauen in eine Situation oder auch in die eigenen Fähigkeiten, bei dir zum Beispiel auch, damit es besser läuft auf Dauer, einfacher läuft und Gassi gehen wirklich entspannter wird. Und der vorletzte Punkt ist natürlich, dass es alltagstauglich ist. Passt das auch wirklich zu euch? Also wie lebt ihr? Wo lebt ihr? Denn wenn ihr, wie ich, wo lebt, wo auf der einen Seite Wasser ist und auf der anderen Seite ein Zaun, dann kann man nicht ausweichen. Also da kann man keine wirklich großen Bögen laufen. Man kann 1 Meter zur Seite gehen, das war's. So, und dann passt das natürlich nicht. Wenn ihr wo lebt, wo viel Platz ist, dann kann das natürlich was sein, was super gut funktioniert. Und deswegen wäre es wichtig, dass du dich immer fragst, passt das zu meinem Alltag? Wo kann ich das nutzen? Was mache ich, wenn es enger ist? Was mache ich, wenn ich mehr Platz habe? Und die Frage ist auch, hilft das wirklich meinem Hund oder ist es eigentlich nur irgendwie eine Wunschvorstellung? Denn es wäre gut, wenn du mit einer realistischen Perspektive auf dich und deinen Hund schaust und nicht mit so einer Erwartung von, yo, das wird jetzt alles easy peasy innerhalb von 3 Tagen. Und du kannst auch immer überlegen, wie kann ich Sachen zusammen nutzen? Denn du kannst natürlich auch nutzen, hey, ich kann meinen Hund vielleicht irgendwie ablenken und einen Seitenwechsel machen, dass er an meiner anderen Seite läuft. Das geht natürlich auch. Und du kannst dich auch immer mal fragen, hey, was hilft meinem Hund mehr? Mehr in Bewegung bleiben oder lieber stehen bleiben? Und ist das von Situation zu Situation verschieden? Und deswegen sage ich auch immer, es macht viel mehr Sinn, wenn du flexibel bist mit dem, was du nutzt im Training und nicht nur eine Strategie hast, sondern verschiedene Tools. Weil wenn du die flexibel anwenden kannst, kannst du natürlich in den verschiedensten Situationen auch vielleicht andere Lösungen finden. Wenn du merkst, ah, ne, da steht gerade eine Mülltonne, da gehe ich um diese Mülltonne rum, da hast du schon eine kleine Barriere drin und oh, dann bleibe ich hier kurz am Rand stehen und ich gehe dann weiter, wenn der andere Hund auf unserer Höhe ist. Und das hat was mit Timing zu tun und da brauchst du auch natürlich einfach Erfahrung und Übung. Aber vor allen Dingen du als Mensch brauchst diese Übung erstmal, um das zu nutzen, weil dann kannst du deinen Hund auch besser begleiten durch solche Situationen. Und der 5. Punkt, und der ist super wichtig, ist, es wäre gut, wenn du wirklich so eine realistische Perspektive hast, statt einer perfektionistischen Erwartung, was dein Hund irgendwie macht. Denn diese guten Tipps setzen ja voraus, dass das irgendwie alles in so einer perfekten Hundetrainingsversion irgendwie funktioniert. Und dass du perfekt funktionierst, dein Hund natürlich auch. Aber das ist natürlich nicht so und das ist total okay. Und realistisch bedeutet jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, dass du nichts erwarten darfst. Realistisch heißt, dass du eher kleine Schritte wählst, die irgendwie funktionieren, aber nicht von Tag zu Tag, sondern eher in einem größeren Kontext. Dass du weißt, okay, ich nutze jetzt diese Strategie und dann beobachte ich, was da passiert. Und dass du schaust, wie kannst du denn messen, dass es besser wird. Und messen, dass es besser wird, bedeutet aber auch ein bisschen, dass du weißt, okay, wir haben jetzt vielleicht 10 Hundebegegnungen die Woche, 8 laufen mies. Wie viel sind es nächste Woche? 20 Hundebegegnungen, 5 laufen mies. Dass du es nicht also abhängig machst von dem, wie du dich gerade fühlst. Oder dass du auch schaust, wie lange braucht mein Hund, wenn er sich zum Beispiel aufgeregt hat über einen anderen Hund, um danach wieder in einem entspannten Zustand zu sein oder eben den entspannten Zustand, den dein Hund draußen eben so hat, auf seiner Baseline. Da kannst du zum Beispiel die Zeit nehmen und das beobachten. Und wenn du deinem Hund aber hilfst, runterzukommen und merkst, oh, es wird kürzer, dann ist das ein Trainingsfortschritt und der ist genial. Das heißt nicht, dass es nicht peinliche, unangenehme, nervige Momente weiter beim Gassigehen gibt, aber dein Hund ist auf einem guten Weg. Denn wir brauchen nicht den Hund, der das perfekt auf Anhieb alles hinkriegt und den Menschen. Wir brauchen eigentlich nur ein besser als vorher. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Hund nicht vergleichst mit einem Hund von Instagram oder mit einem Trainingshund oder mit einem Hund aus meinen Beispielen, die ich hier bringe, sondern dass du deinen Hund vergleichst mit ihm selbst vor 5 Monaten, 5 Jahren, 5 Wochen. Das solltest du machen. Vergleich deinen Hund nur mit ihm selbst vor 5 Wochen, 5 Monaten, 5 Jahren oder setz andere Zeiten ein. Ne? Du verstehst, was ich meine. Und deswegen ist es auch, wenn zum Beispiel das Bogenlaufen mal gar nicht klappt oder ach, ich als Mensch möchte jetzt mal ein bisschen ruhiger bleiben und mich besinnen, was könnte ich denn nutzen? Wenn das auch mal nicht klappt, dann ist es keine Niederlage oder das funktioniert so gar nicht, sondern das heißt nur, das hat in diesem Moment nicht geklappt. Das war vielleicht als Puzzleteil oder als Tool nicht genug. Vielleicht war das Stressfass schon sehr voll. Vielleicht brauchst du als Mensch mehr Übung. Dein Hund braucht mehr Übung. Und das ist das Wichtige. Und das solltest du im Blick behalten. Und wie gesagt, vergleich deinen Hund einfach mit sich selbst vor Wochen, Monaten und Jahren und schau, was sich da verändert hat. Und wenn du jetzt sagst, jo, Uli, irgendwie ist das alles ganz schön viel und wo kann ich jetzt anfangen? Dann fang nicht irgendwann an, Tipps abzuarbeiten wie eine To-Do-Liste, sondern frag dich mal, Was braucht dein Hund und was brauchst du, um entspannter Gassi zu gehen? Denn meistens sind das nicht schnelle Tipps, sondern an sich, was dein Hund braucht, ist ein Mensch, der merkt, hey, mir ist gerade alles zu viel, ne? Dem Hund ist gerade alles zu viel. Dein Hund braucht einen Menschen, der eher vorbereitet ist, statt, klar, komplett überfordert. Das wäre schon hilfreich für den Hund. Und dein Hund braucht unbedingt ein Training, das nicht auf Einschüchterung basiert, sondern auf Vertrauen. Und ein Umgang, der auf Vertrauen basiert. Und wenn du weißt, was dein Hund stresst, dann ist es auch natürlich schon deine Verantwortung, ihn darauf vorzubereiten. Und nicht ihn einfach da reinzuschubsen oder durchzuziehen. Und das, was du natürlich brauchst, ist, dass du erstmal weißt, okay, was braucht mein Hund? Was möchte ich überhaupt? Also was möchte ich? Wie sollen Hundebegegnungen denn ablaufen? Und was stresst dich denn so selbst an den Hundebegegnungen? Sind es die Blicke von den anderen Menschen oder ist es wirklich das, was dein Hund macht? Dann brauchst du vielleicht Unterstützung von anderen Menschen, die dich und deinen Hund wirklich sehen, die vielleicht auch so trainieren wie du oder vielleicht auch einen Support von TrainerInnen. Und es wäre halt schön, wenn du dich jetzt nicht vergleichst mit anderen Menschen und ihren Hunden, weil die gehen nicht genau euren Weg, die gehen ihren eigenen Weg. Und deswegen ist es okay, wenn du wütend, genervt, traurig, überfordert, hilflos bist wegen Hundebegegnungen. Aber was wichtig ist, setzt du diese Gefühle gegen deinen Hund ein, weil du sie an deinem Hund irgendwie auslässt? Oder nutzt du das, um zu reflektieren und vielleicht zu schauen, hey, was könnte jetzt unser nächster Schritt sein, damit es für uns einfacher wird draußen? Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, denn ich will, dass mein Hund sich sicher fühlt, auch in stressigen Momenten, dass er nicht noch Angst haben muss vor mir oder nicht noch gestresst ist durch mich. Ich will, dass der Alltag mit meinem Hund entspannter läuft, einfacher läuft, mir und meinem Hund Freude macht und dass ich nicht irgendwie durchgreifen muss, weil mein Hund sich irgendwie anpassen muss, damit es läuft. Und ich möchte, dass Training mit Hunden gemeinsam geht. Ich möchte nicht gegen den Hund arbeiten. Ich habe keinen Bock auf Mensch gegen Hund. Wer setzt sich jetzt endlich durch? Und das ist es, worauf es auch am Ende ankommt, weil das wird dafür sorgen, dass das Stressfass nicht überläuft. Und wenn du jetzt denkst, diese Folge sollte unbedingt ein anderer Hundemensch hören, dann schick diesen Menschen doch gern diese Folge weiter, einfach über deinen Messenger, Telegram, WhatsApp, Signal, whatever. Und wenn du die Folge cool fandest, dann bewerte die Folge doch gern positiv auf Spotify oder bei Apple Podcast und ja, sag gern Hi unter dem Instagram-Beitrag zu dieser Folge, damit ich sehe, wer die Folge gehört hat. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gern wissen, was könnte mir denn helfen aus Sicht von Dogged Right, dann hol dir doch unseren 0-Euro-Guide, 3 Strategien für entspanntere Hundebegegnungen. Da gebe ich dir einen Einblick, was du machen kannst, damit Hundebegegnungen entspannter werden. Und wie wir das starten können. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, dann empfehle ich dir unseren Online-Kurs Easy Hundebegegnung ohne Training. Und in 14 Tagen gibt es noch eine Folge zum Thema Hundebegegnung. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich würde gerne mehr von Uli wissen, wie ich entspannte Hundebegegnung erreichen kann. Und was wichtig ist, wenn mein Hund so komplett abschaltet, sobald er einen Hund sieht und eigentlich gar nicht mehr ansprechbar ist, dann abonniere doch unbedingt jetzt den Dogged Right Podcast. In deiner Podcast-App, das geht überall kostenlos. Oder trag dich in unseren Newsletter ein. Dann sagen wir dir Bescheid, wenn die nächste Folge an die Stadt geht oder du wirst einfach von deiner Podcast-App benachrichtigt. Und danke, dass du hier zugehört hast. Ich wünsche dir und deinem Hund nur das Beste. Bis bald. Ciao. Das war der Dogged Right Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.